doch nichts zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In dieser Folge sprechen wir über das Kapitel Parteisoldaten oder Wählermagneten zur Einstellungskonkurrenz von Kandidaten, Elektoren und Wählern bei der Bundestagswahl 2017. Dazu ist mir der Autor Professor Dr. Oskar W. Gabriel zugeschaltet. Herr Gabriel, wie kann man das Thema Ihres Kapitels grob zusammenfassen?
In Parteiendemokratien ist ja eine gewisse Konkurrenz, Übereinstimmung der Einstellungen von Wählern und Gewählten eine wichtige Bedingung dafür, dass Abgeordnete ihr Mandat erreichen können. Und in dem speziellen Fall, in diesem Buch untersucht wird, setzen wir ja noch eine Stufe vorher an und untersuchen, welche Leute kommen innerparteilich als Kandidaten zum Zuge. Und daraus ergibt sich eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen der Orientierung der Kandidaten an parteiinternen Elektoraten und an der Wählerschaft, die dann letztlich über den Einzug in den Bundestag entscheidet. In diesem Spannungsverhältnis befindet sich mein Beitrag und ich bin dabei der Frage nachgegangen, wie stark ist die Übereinstimmung zwischen den von Parteien nominierten Kandidaten mit ihren innerparteilichen Elektoraten und mit ihren außerparteilichen Elektoraten. Beides brauchen sie für den Wahlerfolg. Die zweite Frage, die sich daran natürlich direkt anschließt, lautet, stimmen die Kandidaten stärker mit ihren innerparteilichen Elektoraten oder stärker mit ihren außerparteilichen Elektoraten überein? Das ist auch eine ganz spannende Frage, weil das im Grunde ja mit dem Rückgriff auf zwei unterschiedliche Parteimodelle, das Modell der Parteiendemokratie und das Modell der Wahlkampfmaschine, korrespondiert. Wenn wir die Erwartung haben, dass eine Partei eher dem Typus der Partydemokratie zuzuordnen ist, ist die Annahme plausibel. Es gibt eine stärkere Übereinstimmung mit den innerparteilichen Elektoraten. Und wenn sie eher dem Typus der Wahlkampfmaschine zuzuordnen ist, wird die Orientierung an den Wählerpräferenzen im Vordergrund stehen. Und die dritte Frage, die sich in diesem Zusammenhang natürlich auch stellt, ist die, welche Faktoren führen zu einer stärkeren Übereinstimmung mit den Wählern oder mit den Nominaturen innerhalb der Parteien? Oder wie stark ist die Übereinstimmung mit diesen beiden Gruppen?
Ja, und wie grob skizziert, wie gingen Sie bei der Beantwortung dieser Frage vor? Also was haben Sie sich genau angeschaut?
Also wir haben in der Umfrage, die das IPAL durchgeführt hat, drei große politische Themen, Streitfragen, die den Wählern bei ihrer Entscheidung für bestimmte Parteien oder für bestimmte Kandidaten auch als Richtlinie gelten. Das eine ist die Selbstpositionierung auf dem Links-Rechts-Kontinuum. Das ist eigentlich das klassische Kriterium, nach dem sehr viele Wähler ihre Wahlentscheidung treffen, wenn es ihnen zu aufwendig ist, sich jede Einzelfrage anzuschauen oder wenn sie bei verschiedenen Einzelfragen zu unterschiedlichen Erklärungen kommen. Die beiden anderen Themen, die wir untersucht haben, beziehen sich auf die Unterstützung sozioökonomisch liberaler und kulturell liberaler Positionen oder die Ablehnung dieser Positionen. In der IPAL-Umfrage hat es sich da um die Einstellungen gedreht, die Bevölkerung zu staatlichen Eingriffen in den Wirtschaftsprozess hat. Soll man das eher intensiv machen? Soll der Staat also die führende Rolle im Wirtschaftsleben spielen oder soll man das eher dem Markt überlassen? Und die dritte Frage ist die nach Autonomie und Selbstbestimmung oder eben sozialer Kontrolle. Das sind die großen kulturellen Streitfragen, mit denen wir da konfrontiert sind. Auch die spielen eine wichtige Rolle dafür, welcher Partei oder welchem Kandidaten man seine Stimme gibt. Ein gewisses Problem hat sich bei der Durchführung der Untersuchung dadurch ergeben, dass ich für die Übereinstimmung zwischen Wählern und Abgeordneten, Entschuldigung, zwischen Wählern und Kandidaten, nachdem sie durch die Parteien erstmal nominiert wurden, nicht exakt die gleichen Fragen zur Verfügung hatte. Ich bin aber der Auffassung, dass das kein unüberwindbares Hindernis war. Wir haben also auf der Links-Rechts-Skala weitgehend identische Fragen in beiden Teilpopulationen gestellt und in der Studie, die German Long-Term Electoral Studies jedes Jahr zur Bundestagswahl durchführen, waren die Fragestellungen etwas andere, aber funktional ähnlich. Da ging es um die Frage, soll man eher Sozialausgaben erhöhen oder die Steuern senken für die sozioökonomisch liberale Dimension? Und soll man die Migration einschränken oder soll man die Migration liberalisieren für die soziokulturelle Dimension? Ich habe dann in diesen beiden Bevölkerungsgruppen, also in diesen beiden Teilpopulationen, die Einstellungen der Bevölkerung miteinander auf ähnlich, der Gruppen auf Ähnlichkeiten miteinander verglichen.
Okay, welche Befunde haben Sie dort mit Betrachtung dieser Daten zutage fördern können und was hat Sie dort vielleicht überrascht? Oder Sie sprachen jetzt kurz von Problemen, diese Daten miteinander in Einklang zu bringen. Gab es da vielleicht noch andere Probleme, die sich im Laufe der Erhebung ergeben haben?
Die Probleme waren eigentlich überschaubar, weil es beides sehr solide Umfragen waren und man auf einer breiten Datenbasis diese Analysen durchführen konnte. Für mich war eigentlich der überraschendste Befund, wie groß doch insgesamt betrachtet die Übereinstimmung zwischen Wählern und Gewählten ist. Das gilt für die parteiinterne Dimension noch etwas stärker als für das Verhältnis Abgeordnete-Parteiwähler. Allerdings muss man differenzieren. Die Übereinstimmung ist nicht überall gleich groß. Wir haben eine sehr große Einstellungskongruenz zwischen Wählern und Kandidaten, zwischen innerparteilichen Elektoren und Kandidaten auf der Links-Rechts-Skala. Da sind die Positionen nicht identisch, aber sie entsprechen einander sehr stark. Auf der Frage des ökonomischen Liberalismus ist das auch noch relativ deutlich erkennbar. Im soziokulturell-liberalen Spektrum sehen die Unterschiede größer aus. Also wir haben eine relativ große Distanz zwischen den Wählern und den Bundestagskandidaten in der Frage der Zuwanderung und wir haben auch eine etwas größere Distanz zwischen den innerparteilichen Elektoren und den von den Elektoren nominierten Kandidaten, als das auf der Links-Rechts-Skala oder im sozioökonomischen Bereich der Fall ist. Grundsätzlich gilt, die Partei, die Kandidaten sind ihren parteiinternen Elektoraten näher als den Wählern.
Ich muss noch mal kurz auf den Titel von diesem Kapitel zu sprechen kommen. Da sprechen Sie von Parteisoldaten oder Wählermagneten. Können Sie vielleicht kurz mal ausführen, was Sie unter Parteisoldat verstehen oder was für Sie einen Parteisoldaten kennzeichnet und ob man hier wirklich, wie in Ihrem Titel, lediglich von einer Dichotomie, also einem Ent oder Weder, ausgehen kann?
Ja, das ist natürlich ein Titel, der eine gewisse Anziehungskraft haben soll, durch Übertreibung. Denn faktisch ist es ja nicht so, dass die Bundestagsabgeordneten das eine oder das andere sind, sondern es gibt graduelle Abstufungen. Und die gibt es allerdings. Was ich festgestellt habe, ist das Folgende. Abgeordnete linker Parteien oder von linken Parteien nominierte Kandidaten, sprich SPD, Grüne und linke Kandidaten, sind ihrer Parteibasis näher als den Wählern, deutlich näher als den Wählern. Bei der FDP und der CDU sieht das etwas anders aus. Die sind den Wählern nicht ganz so weit entfernt, wie das die Parteien, die Kandidaten der linken Parteien sind. Aber sie geben auch im Grunde den parteiinternen Nominierungsprozessen größeres Gewicht, ganz offenkundig, als der Wahl durch die Wählerschaft dann, die darauf aufbaut. Das hat auch eine gewisse Logik, weil sehr viele Wahlkreise in Deutschland sind relativ sichere Wahlkreise und für den Erfolg eines Kandidaten ist es maßgeblich, entweder als Wahlkreiskandidat oder als Listenkandidat in sicheren Wahlkreisen, an sicherer Listenposition nominiert zu werden und danach richtet sich ihr Handeln. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Als Parteisoldaten betrachte ich diejenigen, die der Logik des Party-Democracy-Modells folgen und ihrer innerparteilichen Basis ein größeres Gewicht einräumen als den Wählern auf dem großen Wählermarkt. Als Wählermagneten bezeichne ich diejenigen, die sich vor allen Dingen an den Präferenzen ihrer Wähler und weniger an denen ihrer Parteibasis orientieren. Und Sie haben mit Ihrer Eingangsfrage völlig recht. Wir haben im Regelfalle Mischtypen. Tendenziell gilt aber, dass die linken Parteien eher mit dem Kandidaten nach dem Typus des Parteisoldaten operieren, die mit der Rechtsparteien eher mit Wählermagneten auf den Markt gehen.
Dann vielleicht noch zuletzt die Frage, was war Ihre Motivation, dieses Kapitel zu schreiben, beziehungsweise sich mit dieser Thematik so dezidiert auseinanderzusetzen? Und was können Leserinnen und Leser daraus mitnehmen?
Also meine Motivation ist relativ vielschichtig. Ich fange mal mit dem an, was was Wissenschaftler als Erste treiben sollte, das ist die Neugier. Wenn ein Forschungsfeld noch wenig bearbeitet ist, dann ist das natürlich ein Grund dafür, sobald man die Daten zur Verfügung hat, um die Fragen, die einen brennend interessieren und von denen man glaubt, dass man auch die Expertise zur Beantwortung ihrer Fragen hat, dass man die dann angeht. Und wir sind ja mit der IPAL-Kandidatenstudie zum ersten Mal in der glücklichen Situation gewesen, dass wir nahe dem Wahljahr eine breit angelegte Kandidaten- und Selektorenbefragung gehabt haben. Das habe ich in dieser Form bisher in Deutschland noch nicht so gehabt, sodass man einen Vergleich mit dem zweiten Markt, auf dem Politik stattfindet, nämlich dem Austausch zwischen Kandidaten und Wählern anstellen kann. Und hier hatten wir die Daten der German Long-Term Electoral Study zur Verfügung, die mit ähnlichen Fragen operiert hat. Also, das hat mir die Chance gegeben, da wirklich mal in eine Forschungslücke zu stoßen und Erkenntnisse zutage zu fördern, die so bisher noch nicht vorliegen, insbesondere was den Vergleich inner- und außerparteilicher Elektorate mit den Kandidaten anbetrifft. Das zweite Motiv ist, ich beschäftige mich seit 40 Jahren in meiner Forschung mit dem Verhältnis zwischen Wählern und Politikern und dem politischen System. Und wir haben hier so viele Mythen, die von Schreibtischphilosophen und Medienschaffenden in die Welt gesetzt werden und mit politischer Wirklichkeit relativ wenig zu tun haben. Also es gibt ja dieses Dauerthema der Legitimationskrise, der Politikverdrossenheit, das sich von Anfang an dadurch ausgezeichnet hat, so wie jetzt dargestellt wurde in Teilen der Literatur und in Teilen der Medien, dass die Aussagen vieler Kollegen keinerlei Deckung mit empirischen Daten haben. Und mir ist ein Anliegen, dass eben auch gerade in der Wirkung von Politikwissenschaftlern nach außen das hinterfragt wird, was Kollegen machen. Ob das wirklich empirisch zu halten ist. Und es lässt sich eben zum Teil nicht halten. Und es ist jetzt hier auch wieder ein weiterer Beleg dafür, dass das Verhältnis der Wähler das Verhältnis der Wähler zu ihren Politikern gemessen an so einem objektiven Kriterium wie Einstellungskonkurrenz gar nicht so schlecht ist, wie das von vielen Leuten dargestellt wird. Was kann man daraus lernen? Ja, vor allen Dingen die Parteien können daraus lernen. Und hier habe ich eher die Linken als die rechten Parteien im Blick. Ich denke, die SPD vor allen Dingen und die Linkspartei sind, das zeigen die Daten der GLES sehr deutlich, mit dem Problem konfrontiert, dass sie sich zu sehr in ihrer Kandidatenauswahl von dem Prinzip leiten lassen, wie stark überstimmen die Kandidaten, die wir nominieren, mit unserer Parteibasis überein. Und sie sollten meiner Ansicht nach den Forderungen der Wähler insgesamt ein stärkeres Gewicht beimessen, als sie das in letzter Zeit tun. Denn es ist in der Tat so, dass zwischen den Wählern der SPD und der Linkspartei und den Kandidaten dieser Parteien doch eine sehr deutliche Diskrepanz herrscht. Die war 2017 noch nicht so stark wie 2021, aber es ist durchgängig, seit wir die entsprechenden Daten haben, vorhanden. Und sie sinkt nicht. Lassen Sie mich noch einen Satz vielleicht hinzufügen. Insbesondere das Migrationsthema ist ein ganz brennendes Thema der deutschen Politik. Und es kann einfach nicht sein, dass die Wähler innerhalb des demokratischen Spektrums letztlich kein Angebot haben, das ihren Präferenzen entspricht. Es sieht gerade in der Migrationspolitik so aus, dass die Wähler eher konservative Positionen favorisieren und alle Parteikandidaten mehrheitlich liberale Positionen vertreten, sodass die Wähler letztlich auf ihrer Seite nur die AfD haben. Und das ist kein Zustand. Das treibt die Wähler in die Hände der AfD und da müssen alle Parteien von der Linkspartei bis hin zur CDU mal sehr intensiv nachdenken, ob das die richtige Situation ist.
Herr Gabriel, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen zu Ihrem Kapitel und ich denke, unser Gespräch hat genügend Motivation gegeben, sich dieses Kapitel und der Thematik der Einstellungskongruenz zu Gemüte zu führen. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben, sowie per E-Mail info@ipal.de.